Das Jahr ist fast vorbei und es ist einiges passiert. Wir haben einen neuen Bundesrat. Er ist Historiker und kein Bauer.
Gewählt ist mit 134 Stimmen.
Et élu avec 134 voix.
Martin Pfister.
Zöll sie ab und zu ein Thema gesehen?
Look, I did something with Switzerland the other day. I spoke to their prime minister. The woman was nice, but she didn't want to listen. And I said, we have a $41 billion deficit with you, madam. I didn't know her.
Vertrag mit der EU.
Der Bundesrat hat heute eine wichtige Weichenstellung in Zusammenhang mit dem Paket Stabilisierung und Weiterentwicklung des bilateralen Wegs Schweiz-EU vorgenommen.
Partei in der Mitte, hei neue Präsidenten.
Ich bin Philipp. Dort, wo ich herkomme, duzt man sich.
Und innen.
Wir haben jetzt zwei Jahre Zeit, bis 2027 die nationalen Wahlen.
Und damit bald ein neuer Chef. Dafür immer noch kein Geld.
Aufgrund der absehbaren Mehrkosten ist es für den Bundesrat aber aus finanzpolitischen Gründen im Moment nicht möglich, die vorgesehene Anzahl von 36 Kampfflugzeugtypen 35A zu kaufen.
Heute schauen wir beim Politbüro zurück und hoffen, dass wir es nicht so häufig versprechen wie Martin Pfister. Und natürlich schauen wir auch nach vorne. Wir sollten nie zu retro sein. Und zwar machen wir das auch das mal in Vollbesetzung. In Zürich sind Jacqueline Büchi und Raffaella Bidder. Außerhalb zugeschaltet sind Larissa Rien und Fabian Renz. Ich heiße Philipp Loser. Hoi zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo miteinander.
Salut zusammen. Bern heisst jetzt nur noch außerhalb. Ich sehe schon.
Weit, weit außerhalb. Salut Fabian, bist du auch da?
Hoi miteinander, bin auch da.
Sehr schön. Heute fangen wir sozimässig an, mit einem kleinen Einchecken. Wenn ihr zurückschaut auf das Jahr, welches Wort kommt euch ganz spontan zuerst in den Sinn?
Sehr langweilig bei mir. Zollhammer. Aber immerhin ist es Platz 2 beim Wort vom Jahr, zumindest in der Deutschschweiz.
Ja, das ist mir auch als erstes in den Sinn gekommen. Also, aber du musst auch nicht nach dem Erstbesten fragen, Philipp, sonst wird es nicht sehr interessant da.
Ich habe jetzt irgendeine ganz andere Sphäre gesucht. Gell? Ich also denke, so überwältigend, surreal, irgend so etwas.
Danke, Jacqueline. So gut, dass ich checke, Raffaella und Larissa.
Ja, es ist eben schwierig, wenn es so zimässig ist.
Fabian, was kommt dir in den Sinn?
Ja gut, jetzt habe ich schon ein paar Minuten gehabt, um darüber nachzudenken. Aber es ist mir tatsächlich gegangen wie der Jacqueline. Also das Wort, das für mich das Jahr 2025 am besten beschreibt, ist Irrsinn. Also es ist ja unsere Aufgabe als Journalistinnen und Journalisten, um das Weltgeschehen zu rationalisieren. Aber ich muss sagen, ich komme so rein vom Bauchgefühl her da jetzt auch immer wieder an meine Grenzen. Also es ist schon verrückt, was jetzt da alles passiert ist in den letzten 12 Monaten.
Vielleicht bringt ein Zitat von dieser Jury vom Wort des Jahres, weil ich das so schnell nachgeschaut habe, den Irrsinn auf den Punkt. Die Wände schließlich brachten keine Hellebarden, sondern Goldbarren und eine Rolex-Uhr auf dem ovalen Tisch.
Sehr schön. Irrsinn ist nicht schlecht. Du bist überwältigend, gell, Jacqueline? Auf das ist fürs Protokoll festgehalten.
Surreal habe ich auch noch ins Rennen geschickt. Aber nein, überwältigend ist gut.
Sehr gut. Überwältigend, surreal. Und damit sind wir alle warm. Das gefällt mir. Ich mache das jetzt jedes Mal sozimässig. Raffaella, freust du dich?
Hast du meine Augenrollen gesehen?
Heute läuft das so ab, bei unserem Rückblick. Alle Tiere haben einen Moment mitgebracht aus diesem Jahr. Dann hören wir uns an und dann reden wir darüber. So einfach. Und anfangen tun wir mit dem.
Ich glaube, es ist der richtige Moment für die Partei und es ist der richtige Moment für mich persönlich. 2025 ist so ein bisschen Übergangsjahr. Im Herbst 2025 fangen eigentlich schon die Arbeiten für die Wahlen 27 an. Und wo wir die Strategie für von 16 bis 25 beschlossen haben, habe ich immer gewusst, 2025 wird das Jahr, wo ich mir muss überlegen muss, mache ich weiter oder bereite ich die Nachfolge vor. Und ich glaube, es ist jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt.
Du, was haben wir da gehört? Kennen wir gar nicht mehr.
Eben, das ist es ja, oder? Wenn ein Ereignis so am Anfang des Jahres liegt, dann tendiert man eher so dazu, das zu vergessen. Dabei hat ja, also wer wir da gehört haben, ist der Gerhard Pfister gewesen. Und er war damals noch Mitte-Präsident gewesen. Und er hat ja das Politjahr 2025 mit einem veritablen Paukenschlag eingeleitet. Und zwar hat er ja am Dreikönigstag, also am 6. Januar, seinen Rücktritt als Präsident von der Mitte-Partei per Juni angekündigt. Und das ist damals, also ich sage jetzt damals, wie es schon fast ein Jahr her ist, aus mehreren Gründen bemerkenswert gewesen. Einerseits war er ja der grosse Lenker der Partei gewesen, also er hat aus dieser alte gemächliche CVP eine kantigere Mitte gemacht. Das hat sich in dem Namenswechsel widerspiegelt, den er vollzogen hat, und aber eben auch in der Profilierung. Und häufig war es er selber gewesen, also das ist sehr stark an seiner Person auch gehangen. Häufig ist er mit pointierten Positionierungen vorausgegangen und hat die Mitte durch das so ein bisschen weggenommen von der Rolle als nur passive Mehrheitsbeschafferin. Und dann, und das war der zweite bemerkenswerte Punkt, war also der Zeitpunkt, also alle haben ja gedacht, der Gerhard Pfister wollte sich auf diese Art rechtzeitig in Stellung bringen, um den Nachfolger von der Viola Amherd im Bundesrat zu werden. Und man ist zu dem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass sie irgendwann im Verlauf des Jahres dann wird zurücktreten. Und dann ist der zweite Pokerschlag gekommen, eine Woche später, alles im Januar. Ein Hammer. Sie hat dann dort ihren Rücktritt angekündigt und das hat dann sehr kurz, sehr eruptiv zu einem wüsten Machtkampf in dieser Partei geführt. Und am Schluss ist Gerhard Pfister nicht für das Bundesratsrennen antreten und der Rest ist Geschichte. Es ist dann ein anderer Pfister-Bundesrat geworden.
Dass nicht kommt, hat er damals dir in einem Interview gesagt. Ich kann mich erinnern, als ich das gelesen habe. Ich war in Lugano und bin recht gestaunt. Kannst du jetzt, es ist ein Jahr später, kannst du jetzt sagen, wie das Interview damals war? Ist das so quasi auch in so einer geschützten Atmosphäre gewesen? Ist es nicht gut gegangen? Wie hast du dort wahrgenommen?
Das war eine sehr hektische Phase. Das war eben alles auch in diesem Januar. Also zuerst sein Rücktritt, dann in Wochenfrist eigentlich der von der Viola Amherd und dann eben der Machtkampf, den ich gesagt habe, der sich innerparteilich abgespielt hat. Und dann haben sich langsam die potenziellen Kandidaturen formiert und er ist total im Fokus gestanden und er hat sich in sehr kurzer Zeit müssen entscheiden, ob er antreten will oder nicht. Also ich habe das als in der Partei und für ihn selber auch als sehr hektischen Moment dort wahrgenommen.
Es ist nicht die einzige Partei, die die Spitze gewechselt hat. Die FDP hat auch noch ein neues Präsidium bekommen. Vielleicht jetzt in die Runde gefragt, wie haben die beiden Wechsel die ganze Dynamik verändert in der Politlandschaft? Haben sie überhaupt?
Ich glaube, inhaltlich sind die beiden Parteien jetzt die nicht einen riesen Shift durchgemacht seit diesem Wechsel. Aber ich finde schon, in der Art der Kommunikation hat man einen Unterschied gemerkt. Und zwar gibt es viel weniger Spitzen zwischen der FDP und Mitte, seit der Thierry Burkhardt und der Gerhard Pfister weg sind. Weil das ist schon auch ein bisschen eine persönliche Fehde zwischen diesen beiden, das kann man glaube ich sagen. Klar weiss man auch, die zwei kämpfen ums Nummer 3 bei der Parteistärke, bei der Wahlen 2027. Aber trotzdem, es ist persönlich geworden, wirklich, wie sich die beiden schon teilweise Spitzen ausgeteilt haben. Und, jetzt hat man das Gefühl, die neue FDP-Spitze und, Benjamin Müllemann und Susanne Vinzenz Stauffacher, die schiessen plötzlich eher gegen die SVP als gegen die Mitte. Und das finde ich noch interessant, weil man im Laufe des Jahres, also, oder bis dann eigentlich, bis zum Wechsel durchaus Gefühl gehabt, dass sich die FDP beim Elektorat von der SVP sehr beliebt will machen. Und darum finde ich, die Dynamik hat sich ein bisschen verschoben, vielleicht wo die Parteien anspäht, auf welche Wählerschaft und auch wie sie sich gegenseitig anbühnen.
Aber da muss man vielleicht ergänzen, das macht jetzt die Ausgangslage für die FDP auch nicht viel einfacher, oder? Vorher ist sie eben, wie du gesagt hast, eher Richtung rechts gegangen und um vielleicht auch noch das Wirken von Thierry Burkhardt zu würdigen. Er hat ihren sehr pointierten rechtsfreisinnigen Kurs gegeben, ganz im Unterschied zu seiner Vorgängerin, der Petra Gössi, die der Partei noch einen grüneren Anstrich hat wollen geben, zumindest. Und das macht natürlich jetzt das Feld schon enger, wenn es wieder mehr in Richtung politische Mitte geht, wenn die FDP eben sich so ein bisschen abgrenzt von der SVP. Erstens ist die Frage, ob das wird von Dauer sein wird. Es ist bisher einfach Rhetorik. Und die andere Frage ist eben, wie die Mitte denn auf das reagiert. Weil das hast du vorher angesprochen, Larissa, das wird der grosse Fight im Hinblick auf die nächsten Wahlen.
Mir scheint, der Gerhard Pfister hat ein bisschen ein Vakuum hinterlassen. Er ist so ein knappes Jahrzehnt lang jetzt das Gesicht gewesen, zuerst vor CVP, dann vor Mitte-Partei. Er ist ein sehr kreativer, intellektueller Kopf, ein sehr umtriebiger Politiker gewesen, wo sich immer wieder so mit speziellen Ideen, pointierten Aussagen in die Diskussion eingebracht hat. Und der neue Präsident, der Philipp Matthias Prägi, ist bis jetzt entweder nicht willens oder nicht in der Lage, das in der gleichen Weise fortzusetzen. Er ist ein sehr viel zurückhaltender Kommunikator, mit uns, also bei der Mitte-Partei. Da merkt man den Wechsel stark. FDP, muss ich persönlich sagen, da ist von mir aus gesehen schlicht noch zu wenig Zeit vergangen, als dass man da jetzt schon irgendeine Bilanz ziehen könnte über den Auftritt oder das Wirken von dieser neuen Doppelspitze. Also das bleibt noch ein bisschen abzuwarten, wie sich das entwickelt.
Nur ein Hinweis auf den Kommunikator Philipp Prägi, da habe ich noch einen kleinen Ton.
Dort, wo ich herkomme, duzt man sich.
Gut zu wissen. Jacqueline, wie siehst du das?
Ja, hallo Philipp, ich danke. Beide Philipps. Nein, ich glaube auch, so der Umgang von Gerhard Pfister mit den Medien auch, und das darf man fast nicht unterschätzen, wie wichtig dass das war für die Partei und für die Öffentlichkeitswirkung, dann, wie er das gemacht hat. Es ist nämlich, der Fabian hat vorher gesagt, dass er ein Intellektueller ist, und ich finde, das ist nicht nur ein Anspruch, den er irgendwie gehabt hat, also das haben noch andere, sondern er hat es tatsächlich geschafft, wenn er irgendwie Interviews gegeben hat und dort seine Ideen platziert hat, wie das andere auch machen, hat er es immer geschafft, ihm so eine gewisse Flughöhe zu geben oder auch so ein bisschen ein intellektuelles Fundament, so dass es dann nicht einfach tönt hat nach der Parteipräsident X will jetzt etwas, sondern es ist jetzt so, dass wir an einem Punkt sind in der Geschichte der Schweiz, und genau darum braucht es jetzt da die Mitte als dritten Pol, und alle denken, ah ja, und dann schwingt die Narrative, die verbreitet sich dann so. Ich finde, es gibt recht wenig Menschen in der Schweiz, wo das könnte. Ich finde, der Politologe Michael Herrmann ist auch so jemand, der sagt irgendetwas nach einem Abstimmungssonntag und plötzlich plappert das all nach. Also das meine ich jetzt überhaupt nicht despektierlich, eigentlich im Gegenteil. Die schaffen es, um so ein Narrativ in die Welt zu setzen. Und ich finde, Gerhard Pfister war auch ein bisschen so einer gewesen, und dann kann er etwas sagen, wo man einem anderen vielleicht auch als Wischiwaschi ausgelegt worden wird. Die Mitte, die kann sich nicht entscheiden, aber er kann es dann so begründen, dass eben die Mitte dann das Züngeli an der Waage ist und die das Geschick von diesem Land eigentlich lenkt. Und das, ja, diese Fußstapfen muss man zuerst mal können fühlen. Und
gleichzeitig muss man sagen, der Gerhard Pfister hat sich so ein bisschen zu einer Eigenmarke entwickelt. Ich bin gar nicht so sicher, inwiefern er so in der Öffentlichkeit wirklich so als Personifikation von Mitte-Partei dann wirklich wahrgenommen worden ist. Gerhard Pfister, das ist wie so ein Produkt sui generis, oder? Und darum finde ich es noch spannend, oder wie sich jetzt das bei der Mitte-Partei entwickeln wird. Also der Philipp Matthias Prägi macht von mir aus gesehen wieder eine parteizentriertere Kommunikation, aber er ist halt auch sehr viel weniger präsent.
Ich habe noch kurz müssen nachschauen, weil es mir irgendwie nicht mehr so bewusst war. Ich habe im Mai oder so ein Interview mit ihm gemacht, was er dort eigentlich programmatisch angekündigt hat. Und von diesen Punkten ist jetzt also von allen noch nicht wirklich etwas gekommen. Er hat dort gesagt, also eben wie er den dritten Pol, den Jacqueline vorher gesagt hat, definiert, Menschen brauchen sichere Arbeitsplätze, darum müssen wir KMU stärken, Menschen brauchen finanzielle Sicherheit, darum müssen wir Gesundheitskosten in den Griff bekommen, Menschen brauchen eine gesicherte Wohnsituation, darum müssen wir zusätzlichen Wohnraum schaffen, gute Verkehrsanbindungen und so weiter. Dort habe ich jetzt Mitte nicht irgendwie als wegweisend wahrgenommen in diesem Jahr. Was ich aber interessant gefunden habe, ist jetzt im Herbst, wo die Vernehmlassung fertig war zu den EU-Verträgen. Dort habe ich die Positionierung der Mitte interessant gefunden, gerade auch in Abgrenzung zu anderen Parteien oder zu der FDP, die ein euphorisches Ja dort ausgesprochen hat. Und Mitte hat sich sehr pointiert gezeigt und hat konkret eine ganze Reihe von Punkten formuliert, die jetzt sich in der innenpolitischen Aushandlung noch verbessern müssen. Mit dem hat der Philipp Matthias Prägi dann schon so ein bisschen eine kantige Mitte-Position
gezeigt. Ich finde, man kann da eine geteilte Meinung sein, ob das so eine pointierte und mutige Position ist, weil ich habe eigentlich gefunden, es ist ein bisschen das Gleiche, wie die Mitte seit etwa 2 Jahren sagt, einfach quasi ja, aber man muss dann dort und dort und dort und dort noch nachbessern. Also ich habe eigentlich gefunden, wie eine klare Positionierung, wie sie die FDP gemacht hat, habe ich jetzt in dem Sinn ja fast kantiger gefunden, weil ja, aber sagen, das ist in dem Sinn, hat die Mitte schon lange gemacht, oder?
Wir kommen gerade zu Europa nachher. Aber ich würde gerne kurz mit Philipp Bregi bleiben. Wie dort das die anderen empfinden? Habt ihr das Gefühl, da ist ein sehr politischer Macher am Werk?
Also ich hätte gedacht, er ist präsenter, sagen wir es so. Ich habe fast das Gefühl, er ist als Fraktionschef mehr aufgefallen, als er jetzt als Parteipräsident auffällt. Ich weiss ehrlich gesagt nicht genau, an was das liegt. Vielleicht hat er sich so eine Zeit quasi gewähren, wo er zuerst mal wie beobachtet, wie das genau funktioniert oder wo er sich will irgendwie eine Strategie überlegen oder fragen mich nicht. Also mich überrascht es recht.
Dort, wo ich herkomme, duzt man sich.
Immer noch gut zu wissen. Wir reden jetzt über Europa. Das muss man sagen, das ist neben dem Rücktritt in der Mitte sehr präsent gewesen. Wir haben das ganze Jahr immer über Stände mehr geschwätzt. Das war auch ein sehr prägendes Thema dieses Jahr.
Oder? Ja, wir haben jetzt vorher über die FDP-Spitze geredet und dort noch nicht viel gesagt zu den beiden Neuen. Und das war ja in dem Sinn ihre grosse Auftakt gewesen, die sie hatten. Und zwar hat die FDP ihre Positionierung an einer Delegiertenversammlung beschlossen und an der gleichen Delegiertenversammlung sind dann die beiden auch noch gewählt worden, kurz nach der Positionierung. Und sie haben eben schon mal wollen quasi eine Duftmarke setzen und haben geraten zu einem Ja zu den EU-Verträgen, aber auch ein Ja zum Ständemehr. Um quasi die beiden Strömungen in der Partei, die eine, die eben sehr skeptisch ist gegenüber den neuen Verträgen und möglichst hohe Hürden auch möchte oder will, dass sich die Kantone äussern können, und eben die andere, die sehr freundlich ist, den Verträgen gegenüber eingestellt. Und das ist dann aber gescheitert. Die Delegierten haben ihnen den Gefallen nicht gemacht und sie haben ein Ja zu den EU-Verträgen beschlossen, aber ein Nein zum Ständemehr. Und das ist noch interessant gewesen, weil es ist der Entscheid Ja zu Europa, der ist sehr deutlich gefallen, also mit etwa 75%, glaube ich. Und der andere ist aber relativ knapp gewesen. Das sind nicht einmal 55%, die sich da ausgesprochen haben, dafür, dass es eben kein Ständemehr mehr soll brauchen. Und darum kann man sich auch ein bisschen fragen, ob die Diskussion wirklich schon abgeschlossen ist oder ob es dann im Parlament, wo ja am Ende entscheidet über die Frage Ständemehr Ja oder Nein, doch noch FDPler wird geben, die da sich rausnehmen zum Abweichen von der Position von der DV, weil sie sagen, ist so ein knapper Entscheid gewesen, da folge ich meinem Kanton oder was auch immer.
Ich glaube, über das haben wir in dieser Sendung auch schon geredet, aber das haben ja gewisse Befürworter vom Ständemehr dann auch ganz offen gesagt. Das sei jetzt mal quasi die Position gewesen für die Vernehmlassung zuhanden vom Bundesrat. Und wenn es dann um den politischen Kampf gehe, dann sei das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das hat, glaube ich, der Filippo Leutenegger zum Beispiel in einem NZZ-Interview gesagt.
Wenn wir so die grosse Linie von dem Jahr anschauen, dann finde ich im Zusammenhang mit der Europapolitik, eben, du hast es gesagt, Jacqueline, über die Ständemehr haben wir schon das ein oder andere Mal diskutiert in dieser Runde, dann finde ich eher interessant, zum Neuen zu erwähnen, dass jetzt der Moment war im Herbst, wo alle Parteien und Verbände endlich mal müssen Farbe bekommen zu diesen EU-Verträgen, wie sie die sehen, wie lange hat es da ein Schweigen gegeben, also die einen sind froh gewesen, dass sie es nicht so genau müssen benennen. Und es hat sich jetzt also schon gezeigt, für die Befürworter wird das kein Spaziergang. Es gibt ganz viele verschiedene Aspekte. Das ist ein Riesending, das Vertragswerk. Das kann so einen kumulierten Widerstand dann geben. Also das Stromabkommen, dynamische Rechtsübernahme, Zuwanderung, die Rolle vom EuGH und so weiter und so fort. Sodass eben dann die kumulierte Gegnerschaft auch gross sein kann. Und was aber dem so ein bisschen entgegensteht, ist auch die Grosswetterlage, also im Zusammenhang mit den USA. Das begünstigt eher Zustimmung zu diesen Verträgen. Der Zollstreit mit den USA hat uns ja sehr deutlich gezeigt in diesem Jahr, wie wichtig es eben ist, dass wir eine verlässliche Partnerschaft mit der EU haben, als Schweiz, die zumindest in Europa liegt.
Sehr schöne Rampe, die du gebaut hast, Raffaella. Wir wechseln das Thema, aber nur so halb.
So, in other words, they charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? You know, you think of the European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. 39%, we're going to charge them 20%. So we're charging them essentially half. If you look at Switzerland, 61% to 31%. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia.
Das war ein Rosengarten gewesen, über keinen Moment. Also das war nur der erste Moment, aber über keine Geschichte, über keine Entwicklung haben wir, ich glaube, dieses Jahr mehr geschwätzt als über das. Auch in dieser Sendung ist schon vorgekommen. Fabian, kann man sagen, dass wir in dieser ganzen Zollgeschichte als Schweiz einfach so richtig auf die Welt gekommen sind?
Also zuerst mal möchte ich mich entschuldigen dafür, dass ich so eine sehr unoriginelle Wahl getroffen habe, da so bei dem Moment, wo wir ja alle haben müssen mitbringen jetzt da in dieser Sendung. Aber ja, ich glaube, es war schon das Ereignis gewesen, nicht zuletzt eben auch für die Schweiz. Und ja, du sagst das schon richtig, oder? Also wir, wenn wir jetzt unter mir namhafte Kreis von dem Land verstehen, wir sind da auf die Welt gekommen, weil es hat insbesondere in rechten, aber auch nicht ganz so rechten Kreisen ernsthafte Hoffnungen gegeben, dass die Wahl von Donald Trump gut sei für die Schweiz, dass der uns grundsätzlich wohlgesinnt sei, dass er uns vor allem viel lieber hat als die EU und dass jetzt möglicherweise so eine Art exklusive Freundschaft über den Atlantik hinweg könnte aufgebaut werden. Wo er dann angefangen hat, da, von Zöllreden und so, haben alle gefunden, ja, ja, uns betrifft das denn nicht und, wir kriegen dann da irgendwelche Vorzugsbehandlungen und, ja, es ist wie so wirklich so ein Stich in einen Luftballon rein gewesen, oder, wo er da öffentlich in seinem Anwesen da verkündet hat, dass die Schweiz jetzt mit einem derartig hohen Zollsatz, der deutlich über dem gelegen ist, wo er der EU aufgebrummt hat, ja, dass er jetzt das für uns bestimmt hat. Und es hat Dynamik vor Diskussion über den Donald Trump und unser Verhältnis zu Europa, das hat Raffaella schon angesprochen, verändert. Und ich denke, der Einfluss, der wird sehr nachhaltig
bleiben. Ich glaube, die bürgerliche Schweiz, die ist sehr auf die Welt gekommen, oder? Also, dort war der Dreh von der Karin Kalsutter, der gesagt hat, wir haben so eine special relationship mit unserer Sister Republic und wo schon auch damals noch die Lob vom J.D. Vance in München ja gelobt hat, wo sie sehr viel Kritik schon mal dafür bekommen hat. Dann denkt man vielleicht an die Firma Tuller-Blocher, wo quasi von dieser Bromance zwischen der SVP und der Republican Party geredet hat. Also quasi, ja, wir haben den Draht als SVP oder eben wir haben den Draht als Schweiz, ich habe den Draht als Karin Kalsutter, all das ist quasi zusammengeht zu, ihr seid ein kleiner Fisch, niemand achtet besonders noch auf euch, weil die regelbasierte Ordnung, die geht eh zusammen und jetzt könnt ihr mal schön zur Kreuze kriechen und ein schönes Angebot machen als reiche Schweiz, um den halt mal wieder wegzubekommen. Das ist sozusagen der Shift gewesen, der dann passiert ist, glaube ich, im Laufe des Jahres, aber eben noch nicht dort im Rosengarten, weil dort haben ja alle noch gefunden, ja, das kommt schon wieder gut und wir sind so wichtige Investoren, das muss man denen nur mal erklären und dann ist es gar kein Problem mehr.
Ja, das ist ja eben das Interessante, oder? Es ist nicht gerade sofort ein Traum geplatzt und alle sind auf die Welt gekommen, sondern es war am Anfang so eine Realitätsverdrängung gewesen, oder? So im Sinn von, ah, das ist alles nur ein Irrtum. Ah, seine Leute haben die falschen Zahlen gegeben. Ah, das wird sich jetzt alles bereinigen. Wir müssen nur schauen, dass wir ihn schnell ans Telefon kriegen, dann kommt es wieder gut, oder? Das sind jetzt so die Reaktionen gewesen. Also, das ist so psychologisch, volkspsychologisch, nationalpsychologisch ist das eine interessante Phase gewesen, so zum Beobachten.
Und im Nachhinein, denkt man, hätte man noch nicht telefoniert, oder? Nein, aber ich glaube, ganz im Ernst, das ist ja nicht nur etwas, was die bürgerliche Schweiz betrifft. Also ich glaube, bis zu einem gewissen Grad betrifft das ja das Selbstverständnis von uns allen. Wir haben vor einer Woche ja lange über Karin Keller-Sutter geredet und auch darüber geredet, wie jetzt da eine gewisse Schadenfreude mitschwingt, nachdem sie sich so sicher war, einen guten Draht zu haben zum Trump und dann so krachend gescheitert ist. Aber ich glaube, in ganz, ganz vielen Köpfen in der Schweiz ist das so ein bisschen drin gewesen. Wir sind dann schon eine Insel, wo nichts passiert und dann ist es aber eben, wie es vorher schon jemand gesagt hat, ganz anders rausgekommen. Wir haben höhere Zollsätze gehabt als die EU.
Ja, man hat halt bisher wirklich so den Eindruck gehabt, die Schweiz haltet sich für eher ausgenommen von dem, was auf der Welt so passiert. Jetzt ist das schon links und rechts ein Ohrfeigen gewesen. Oder, wir haben es vorher vom neuen FDP-Duo gehabt, um es mit diesen Worten zu sagen, der Wecker hat geschellt. Aber ich glaube trotzdem, dass die Schweiz, also das hat uns jetzt sehr aufgewühlt in diesem Jahr, aber ich glaube trotzdem, dass die Schweiz relativ schnell wieder wird zum Guo nochmal übergehen.
Durenwurst.
Auf das ist sie spezialisiert.
Durenwurst, ja. Das können wir schon recht gut, kann man glaube schon festhalten, oder?
Mhm.
Also ich glaube übrigens, der Kuro Normal, soweit es das Verhältnis mit Amerika betrifft, der wird so schnell nicht wieder einkehren. Es hat da so eine von mir aus gesehen recht irrationale Euphorie eingesetzt, nachdem wir jetzt da mal eine vorübergehende Senkung wieder von diesen Zöllen auf EU-Niveau erreicht hat. Aber es ist noch überhaupt kein Abkommen mit den USA in trockenen Tüchern, wo der tiefere Zollsatz würde dauerhaft zementieren. Ich habe das Gefühl, wir haben da noch einige Erlebnisse mit dem Herr Trump vor
uns. Ich weiss auch nicht, wie nachhaltig das quasi eben unsere Wahrnehmung von unserer Position in der Welt wirklich verändert hat. Also eigentlich wäre es ja wie so eine schallende Ohrfeige gewesen, wo wir eben müssen vielleicht mal uns hinterfragen, so, was heisst das als Ganzes für unsere internationale Positionierung, für unsere Beziehungen zu anderen Staaten, die Art, wie wir politisieren, was heisst es für unsere Neutralität, was heisst es für unsere Sicherheitspolitik und so weiter. Ich habe das Gefühl, man hat das schon ein bisschen thematisiert, dann so ein bisschen in dieser Zeit jetzt, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, es hat wie der Bevölkerung einen Shift gegeben, grundlegenden, dass man sagt, also wir müssen unabhängiger werden oder wir müssen uns Partner eben eher in Europa oder anderswo suchen. Man hat zwar gesehen, dass die Zustimmung zu den Verträgen oder zu den EU-Verträgen in Umfragen relativ hoch ist, vielleicht höher, als man es würde erwarten. Aber das ist sogar noch gewesen, bevor eben quasi der Zollhammer gekommen ist. Und insofern finde ich es noch schwierig zum abschätzen, ob das wirklich jetzt wie eine nachhaltige Veränderung von unsere Wahrnehmung von unserer politischen und wirtschaftlichen Bedeutung verursacht hat oder ob wir sehr schnell wieder zu dem Inseldenken zurückkommen, wo glaub Jacqueline erwähnt hat, wo wir sicher eine grosse Tendenz dazu haben, schnell rein zu verfallen.
Das ist ja immer das Interessante, also Rückblick. Irgendwann später scheint dann immer alles so glasklar und wenn wir in einem Jahr nochmal darüber reden, dann sagen wir, das ist der Punkt gewesen, wo es gekehrt hat oder eben nicht. Und dann das wahnsinnig gescheit, aber im Moment ist man wirklich so ein bisschen in der Schwebe.
Eben, ich finde alles, was ihr gesagt habt, der Begriff durchwursteln ist perfekt für das. Irgendwie weiter wie bisher, wieder aufstehen, sich aufraffen, Wochenende in die Berge Skifahren. So tickt die Schweiz, also auch Politschweiz, das ist irgendwie, also so die Nachhaltig, eben was Larissa vorher gesagt hat mit diesen Ohrfeigen, ich glaube, die nachhaltige Wirkung wird das nicht entfachen.
Es macht halt auch zu wenig weh für das, oder? Wahrscheinlich. Geisterfahrer sind immer die anderen. Wir wechseln das Thema.
Also, besten Dank, Herr Vizekanzler. Heute hat der Bundesrat die Demission des Chefs der Armee, Thomas Hüsli, und des Direktors Nachrichtendienst des Bundes, Christian Dusset, zur Kenntnis genommen.
Wer weiss noch, wie die Frau geheissen hat, die da geschwätzt hat?
Wir haben sie, glaube ich, heute schon mal erwähnt.
Larissa, du hast den Moment mitgebracht. Was hättest du dazu sagen?
Ja, also dem Moment vorangegangen ist ja eigentlich ein grosses Leak. Und zwar, dass bekannt worden ist, eben, dass der Chef von der Armee, der Thomas Hüsli, und der NDB-Chef, der Christian Dusset, beide ihren Rücktritt eingereicht haben. Kurz nachdem eben auch ihre Chefin Viola Amherd gesagt hat, dass sie geht. Und das hat die NZZ publik gemacht. Und dass es das Leak gegeben hat, ist recht typisch gewesen, weil Indiskretionen am Ende, würde ich schon auch sagen, recht gezielt genutzt worden sind, zum Viola Amherd als Bundesrätin schwächen. Es ist aber auch irgendwie ein typischer Moment, weil die beiden eigentlich ungewöhnliche Personalien gewesen sind, die Viola Amherd versucht hat einzusetzen und wo sie eigentlich damit gescheitert ist. Also sie hat versucht, sie hat den Thomas Hüsli geholt, der vorher erst 5 Jahre Berufsmilitär gewesen ist. Davor war er Banker gewesen und beim Christian Dusset, der war Diplomat gewesen, hat ganz früher mal eine Vergangenheit im militärischen Nachrichtendienst gehabt, aber auch nicht so die lange NDB-Karriere, wo man sich gewöhnt war vorher. An diese Positionen kommen immer Leute, die lange gedient haben in der Armee oder im Nachrichtendienst. Und ja, das ist recht, dann halt auch so ein bisschen, hat man ihren auch können als schlechte Personalwahl quasi auslegen, weil man halt gesehen hat, was für Probleme das es gegeben hat im Nachrichtendienst. Einerseits mit Unzufriedenheit beim Personal und in der Armee andererseits vor allem mit Beschaffungen, die einfach sehr viel teurer geworden sind Und damals hat man ja noch nicht mal gewusst, dass der F35 so viel teurer wird. Also, es ist einfach so ein bisschen am Schluss, ist sehr viel zusammengekommen bei der Viola Amherd. Und die beiden Rücken, die sind wirklich nochmal so ein Paukenschlag gewesen, weil man es halt auch so ein bisschen können sehen, oder die beiden machen sich jetzt aus dem Staub oder tun quasi schon mal vorgreifen, weil sie sonst vom neuen VBS-Chef vielleicht rausgeschmissen worden wären.
Ich bin übrigens der Meinung, du hast es als gescheitert bezeichnet, die Personalpolitik von Viola Amherd. Ich finde, der Thomas Süssli war ein bisschen underrated als Armeechef. Und zwar ist mein Eindruck, er war noch ein recht guter Kommunikator eigentlich gewesen. Gerade ein bisschen, weil ihm so das preußisch-zackige, militaristische gefehlt hat, weil er so ein bisschen eben der smarte Banker hat können, rauskehren, habe ich den Eindruck, er hat für die Armee durchaus so einen guten kommunikativen Boden können legen, jetzt auch im Zusammenhang mit all diesen relativ ausgeprägten Geldforderungen, die da politisch im Raum stehen. Ich würde es in dem Sinne nicht unterschätzen, oder was er jetzt für die Armee hat können Nützliches bewirken. Sein Vorgänger, da ist wahrscheinlich kaum in dieser Runde noch jemand, den Namen überhaupt sagen, oder? Und der André Blattmann, der Vorvorgänger, hat dann eher so ein bisschen dem Klischee vom zackigen Offizier entsprochen, also ein Profil, das in der Aussenwahrnehmung nicht nur gut ankommt. Also, Thomas Süssli, finde ich, ist da aus einem anderen Holz geschnitzt gewesen.
Jetzt haben wir schon die zwei Rücktritte, da müssen wir doch über den dritten noch reden, auch von der Viola Amherd. Wir haben seither als Gruppe oder auch allein mit den Leuten aus dem Umfeld vom Bundesrat geschwätzt. Es ist schon interessant, wie offen die darüber schwätzen, wie viel besser die Stimmung jetzt sei, seit die Viola Amherd nicht mehr dabei ist. Das ist brutal, oder?
Die meisten versuchen es ja so ein bisschen diplomatisch auszudrücken und sagen dann zum Beispiel, die Stimmung sei zumindest sicher nicht schlechter.
Ja, es ist vielleicht schon brutal, aber es ist auch sehr ehrlich. Also die Viola Amherd, das kann man sehr offen sagen, das ist auch so beschrieben worden medial. Sie hat es nicht können mit der Karin Keller-Sutter und mit dem Albert Rösti. Das sind die zwei grössten Probleme für sie quasi. Und angefangen hat das eigentlich mit so polithandwerklichen Fehlern, die sie gemacht hat. Also, dass sie die Anträge, die sie im Bundesrat nicht durchgebracht hat, dass sie dann die via Parlament versucht hat, wieder einzuschleusen. Also, es ist dort um das Armeebudget gegangen und das hat die anderen Bundesräte sehr fest aufgeregt. Und aus dem, was eigentlich eben so etwas mit Polithandwerk zu tun hat, ist dann irgendwie auch eine persönliche Fehde, hat man den Eindruck entstanden, also dass die Bundesräte sich dann das auch zunehmend persönlich übel genommen haben. Und dass sie dann ihre letzte PK, die sie gemacht hat, mit einem Stapel Papier bestritten hat, um zu zeigen, was sie eigentlich wollen, aber eben nicht durchgebracht hat, das hat sicher auch nicht geholfen, um die Situation irgendwie zu befrieden.
Ich finde es noch ganz interessant, wie sehr ein Konflikt zwischen zwei Regierungsmitgliedern eben kann so ein ganzes Kollegium erschüttern, wenn nicht sogar lahmlegen, auf jeden Fall beschädigen. Man hat da vielleicht einen Präzedenzfall aus den Nullerjahren. Wer sich noch erinnern kann, damals sind im Kanton Zürich die Regierungsrätinnen Rita Fuhrer und Dorothee Vierz ganz böse aneinander geraten. Also es ist da um einen Machtkampf, um ein bestimmtes Amt gegangen, wo auch viel mit Indiskretionen und öffentlichen Anfindungen geschafft worden ist. Es hat dann geendet mit dem nur so halb freiwilligen Rücktritt von Dorothee Vierz. Und das ist ein Riesenthema gewesen, oder das Kollegium, der Zürcher Regierungsrat, der hat wirklich über Monate hinweg nicht mehr gescheit funktioniert. Es hat nicht ganz die Dimensionen jetzt gehabt bei der Viola Amherd und der Karin Keller-Sutter, aber es langt, glaube ich, wirklich, wenn zwei sich so richtig spinnefeind sind und öffentlich und im Hintergrund bekämpft, dass das Kollegium eben beschädigen kann.
Macht es denn Martin Pfister so viel besser?
Auch da sind wir dann wahrscheinlich in einem Jahr noch mal ein bisschen schlauer, als wir jetzt sind. Aber ich finde das schon auch etwas vom Faszinierenden, was man dieses Jahr politisch gesehen hat, wie man am Anfang so das Gefühl hatte, so, Das ist jetzt, glaube ich, wirklich eine Verlegenheitslösung, wenn man so die Interviews gelesen hat und so. Und ja, sich wirklich gefragt hat, kommt das gut? Und dann tritt er das Amt an und wirkt total souverän, springt locker vom Panzer, produziert gute Bilder für die Medien. Nein, also ich glaube schon, dass im Moment die meisten, die man mit ihnen redet, eigentlich sehr positiv über ihn reden. Und wie das jetzt in dieser anspruchsvollen Zeit gerade in diesem Verteidigungsdepartement weitergeht, eben da weiss man dann immer eine Zeit.
Ja, also ich glaube, er ist sicher, wo er gestartet ist, ist eben auch viel gesagt worden, dass er so ein bisschen eine moderierende Wirkung oder so hätte, oder einfach in dem Sinne eine gute Wirkung auf das Klima im Bundesrat, vielleicht auch als Historiker mit einer gewissen Distanz, wo sich auch zuerst einmal selber vielleicht nicht so wichtig nimmt, also nicht, dass Viola Amherd sich selbst besonders wichtig genommen hätte, das will ich jetzt ihr nicht unterstellen, aber einfach quasi jemand, wo sagt, hey, komm jetzt aus einer Kantonalregierung, ich schaue mir jetzt zuerst mal an, wie das funktioniert. Und jetzt hat er aber quasi einen ersten Paukenschlag setzen, und zwar bei der Finanzierung hat er einen sehr umfangreichen Vorschlag auf den Tisch gelegt. Zusammen mit seiner sicherheitspolitischen Strategie hat er vorschlagen, dass Mehrwertsteuer zugunsten von der Armee erhöht wird. Und da ist er jetzt zuerst einmal ausbremst worden im Bundesrat. Und da hat man eigentlich ein bisschen den Eindruck gehabt, es ist ihm recht ähnlich ergangen wie der Viola Amherd. Also das ist jetzt zwar dreimal im Bundesrat diskutiert worden, aber man hat sich offenbar nicht auf irgendeinen Kompromiss oder etwas einigen, was ja sonst in der Regel so der Courant normal ist, sondern er ist einfach in eine Strafrunde geschickt worden und muss jetzt bis Ende Januar zuerst einmal sagen, wie er dann bis hier selber will sparen, und dann darf er auch nochmal einen neuen Vorschlag vorlegen, wie man jetzt die Armeefinanzierung so genau machen soll.
Der Entscheid war gleich brutal wie bei der Viola Amherd, aber die Stimmung ist viel besser gewesen, oder?
Ja, ob sie immer noch so gut ist, weiss ich jetzt nicht. In den letzten Tagen, das war erst am letzten Freitag, in den letzten Tagen habe ich jetzt nicht nachgefragt, ob da die ersten Animositäten schon wieder rum sind.
Ja, also der Albert Rösti und der Beat Jans gehen mit ihren Frauen zusammen gerne essen, falls du das meinst, mit guter Stimmung. Aber eigentlich soll es ja im Bundesrat nicht um die Stimmung gehen primär, sondern um den Gestaltungswillen und Gestaltungskraft von dem Gremium. Und da merkt man halt schon, dass das Gremium nach wie vor allem dann reagiert und einen Aktivismus entwickelt, wenn es schon 5 ab 12 ist. Also das hat sich ja jetzt eben in diesem Jahr beim Zollhammer gezeigt. Und sonst nehme ich das Gremium jetzt nicht als außerordentlich gestaltungskräftig wahr.
Was hat es denn mit der Stimmung im Bundesrat zu tun, wenn der Beat Jans und der Albert Rösti auch mit ihrer Frau gehen essen?
Zusammen, zu vierten.
Eben.
Ja, das ist so, wie soll ich sagen, parteiübergreifende gute Stimmung.
Gut, das kann ja Martin Pfister herzlich egal sein, ob die zu viert gehen gewesen oder nicht.
Gut. Aber es spendet so ein bisschen Trost vor der Weihnacht, nicht? Das Bild, ein SPler, ein SVPler und dann rührt man dort im Fondue miteinander. Das ist fantastisch.
Sehr schön. Wir wechseln das Thema zum letzten Mal für das Politbüro. Jetzt kommt der Ton.
Die Serie CSI Miami, das das SEG jahrelang ausgestrahlt hat und den privaten Medien entzogen hat, weil diese Beträge nicht bezahlen können. Haben Sie das Gefühl, CSI Miami ist Service Public?
In Wahrheit ist diese Initiative ein Frontalangriff auf die SRG, auf die Medienvielfalt, auf den Service Public, auf die unabhängige Information in unserem Land.
Les régions périphériques et les minorités linguistiques en seraient les premières touchées. C'est cet ancrage dans les régions, au plus près de l'actualité locale, qui nous permet d'avoir des informations de première main pertinentes pour toute la Suisse.
Teilen Sie die Meinung, dass es für die Schweiz wohl irrelevant ist, dass ein Schweizer Tator produziert wird, notabene das die teuerste Sendung?
Braucht der Schweiz Tatort, Jacqueline?
Das wird das Stimmvolk am 8. März entscheiden. Nein, wird es nicht, aber am 8. März stimmen wir über die SRG-Initiative ab. 200 Franken sind genug, heisst ja offiziell. Landläufig reden wir eher vom Begriff Halbierungsinitiative. Es geht darum, dass man die Radio- und TV-Abgabe möchte von 335 auf 200 Franken senken und die Unternehmen ganz davon befreien, die heute noch zahlen. Und das, was wir da gehört haben, das war ein Zusammenschnitt aus der Sommersession im Nationalrat, das war im Juni. Und dort hat man, wie das bei Volksinitiativen natürlich oft der Fall ist, aber da wahrscheinlich besonders, hat man emotional über die Vorlage beraten. Und ich finde, der Zusammenschnitt vermittelt auch ziemlich gut, auf wie unterschiedlichen Ebenen eben die Diskussion dann am Schluss geführt wird um den Medialservice Public. Eben einerseits geht es um ganz konkrete Sendungen. Wir haben es gehört, die Frage ist jetzt CSI Miami Service Public. Das ist der Thomas Matter von der SVP, der über das geredet hat. Sein Parteikollege Mauro Tuena hat die Frage gestellt zum Schweizer Tatort. Und genau, natürlich befindet das Schweizer Stimmvolk dann nicht über einzelne Sendungen, sondern nur über den Finanzierungsrahmen. Aber wenn man dann den verschiedenen Leuten zulässt, dann geht es auch um viel grössere Fragen, um demokratiepolitische Fragen. Der John Pult war es, der in den Initiativen einen Frontalangriff erkennt auf die Medienvielfalt und die unabhängige Information im Land. Ich glaube, der Satz ist dann noch weitergegangen, so im Stil von «Die Initiative bedrohe das, wo die Schweiz kulturell und gesellschaftlich zusammenhalten». Also da wird es sehr, sehr grundsätzlich. Es geht um die Bedeutung von Randregionen und Sprachminderheiten. Und ich glaube, so auf diesen verschiedenen Ebenen werden wir in den nächsten paar Monaten ganz viel zu diskutieren haben.
Was auch in diesem Jahr passiert ist, ist, dass UKW abgeschaltet worden ist. Man hört fast im Auto nicht mehr SRF 1 oder SRF 2 oder SRF 3. Und jetzt sind sie auf die Idee gekommen, vielleicht wäre es gleich eine gute Idee, dass man das gleich wieder kann. Ist auch ein bisschen politischer Entscheid und gibt auch ein bisschen das Gespür dafür, was uns erwartet in dieser Debatte, oder?
Also jetzt muss ich eigentlich wirklich mal zum Ende vom Jahr sagen, es ist so viel über UKW diskutiert worden und ich finde die Diskussion so leidig, die elektrisiert so viele Leute und mich lässt das wirklich einigermaßen kalt.
Nein, plus eins. Warum?
Ich habe überlegt, ob ich das auch soll sagen und ich hätte es nicht gewagt im Fall, aber jetzt, wo die Chefin das Tabu gebrochen hat und du hast ein Auto und ich habe keins. Nein, das ist mir lustigerweise
ich
recht ähnlich gegangen.
CarPlay,
das weiss ich nicht mal, was das ist. Nein, obwohl ich viel über Medienpolitik schreibe und nachdenke, ist mir das lustigerweise auch so ein bisschen so gegangen.
Fabian, hast du wenn schon UKW gern?
nein, ich kann mich den Vorrednerinnen nur anschliessen.
Wo hörst du denn den SF2?
Ja, ich meine, nein, es hat von mir gesehen natürlich insofern eine ernsthafte Dimension, als es auch ein Problem aufzeigt von SRG, nämlich, dass die Produkte, die Sender von SRG natürlich oft von eher älteren Menschen konsumiert werden, wo vielleicht auch noch auf ältere Technologien fokussiert sind und ja, dass die UKW-Diskussion so eingeschlagen hat, dürfte auf das mit zurückzuführen sein und es zeigt eben auch, was der SRG jetzt da im Zusammenhang mit der Halbierungsinitiative für eine schwierige Diskussion bevorstehen könnte, nämlich dass die Jüngeren, die Jungen ihre Produkte einfach zu wenig konsumieren und dass darum die Medienabgabe in der heutigen Höhe nicht mehr gerechtfertigt sind.
Das ist vielleicht ein typisches Beispiel von Know Your Audience, oder? Also der SRG hat da, glaube ich, einfach unterschätzt, wie viel eben gerade in dem älteren Publikum, wo sie noch hören und schauen, da entsetzt werden sie, dass es UKW nicht mehr soll geben. Und das ist jetzt schon, also ein grosses Lobbying-Lehrstück ist es schon gewesen, muss man sagen, im Parlament das Jahr. Neben den Bauern ist das UKW-Lobby nicht zu unterschätzen.
Vielleicht, wenn wir jetzt die Diskussion schon führen, die Leidig-Diskussion, wie es, glaube ich, Raffaella genannt hat, da muss man aber schon noch schnell den Rahmen geben, sonst ist es ein bisschen unfair. Es war so gewesen, dass die SRG per Ende letztes Jahr eben ihre UKW-Verbreitung gestoppt hat und etwa eine halbe Million Hörerinnen und Hörer verloren hat. Was man aber muss wissen dazu, ist, dass die Schweizer Radiobranche vor etwa 10 Jahren sich schon darauf geeinigt hat, dass man mittelfristig aus UKW aussteigt und auf künftig über DAB+, also über eine digitale Technologie, Sendungen verbreitet. Und da hat auch der Bund eigentlich mitgemacht bei dieser Strategie und gesagt, gut, also erstens hat er Gelder gesprochen, damit der Technologiewechsel gelingt. Und zweitens werden auch ein Teil von dieser Strategie gewesen, dass man ab übernächstem Jahr keine UKW-Frequenzen mehr vergibt. Und dann, wo eben die SRG abgeschaltet hat und so viele Hörerinnen und Hörer verloren hat, sind dann alle recht verschrocken, auch bei den Privaten, und haben gesagt, ui, das darf uns auf keinen Fall passieren. Die haben jetzt auch profitiert vorübergehend, weil ein Teil der Hörerinnen und Hörer zu ihnen gekommen sind. Auf jeden Fall haben sie dann auch politisch lobbyiert, wie das Clarissa gesagt hat, dass man diese Frequenzen noch länger vergibt, und haben das erfolgreich gemacht. Der Ständerat hat jetzt erst vor einer Woche etwa als Zweitrat gesagt, man will die Frequenzen bis auf Weiteres weitervergeben. Und die SRG, die bemüht sich jetzt darum, um auch wieder so eine Frequenz zu bekommen. Sie hat dann auch ein bisschen anklingen lassen in dieser Mitteilung. Ja, eben der andere hat sich halt nicht an die Abmachung gehalten, die man da ursprünglich gehabt hat. Aber ich glaube, wenn man darüber redet, muss man wieder das ganze Bild auch noch schnell zeigen.
Wer jetzt genau zugelassen hat, der hat gemerkt, die meisten Mitglieder des Politbüro sind noch so jung, dass sie nicht mehr auf UKW angewiesen sind. Ich freue mich sehr, dass ich dann nächstes Mal, wenn ich auf Italien fahre, wieder kann, keine Ahnung, eben SRF 3 hören und einen letzten Gruß in die Deutschschweiz schicken, bevor es dann durch einen Tunnel geht oder über einen Berg. Aber das nochmal zu dieser Frage. Jetzt, wenn wir schon beim Ausblick sind, wenn ihr vorher schaut, was wird das nächste Jahr politisch bringen, jetzt abgesehen von der Halbierungsinitiative?
Ich denke, es wird ein SVP-Jahr werden. Also wir stimmen, also die Halbierungsinitiative kommt ja aus SVP-Kreisen, und die nächste grosse Angelegenheit wird dann die Initiative über 10 Millionen Schweiz sein, also für ein Plafond beim Bevölkerungswachstum. Eine Initiative, die einen sehr nachhaltigen Impact hätte auf die Zukunft der Schweiz, wenn sie dann angenommen wird, und wo alles andere als chancenlos ist, wenn man den Umfragen glauben darf.
Also du hast jetzt das noch eher zurückhaltendes SVP-Jahr genannt. Ich würde es als SVP-Festspiel bezeichnen. Also das ist wirklich, das sind so viele von ihren Kernthemen, die jetzt aufs Tapet kommen. Das wird ein Jahr für sie sein, wo sie sich super profilieren kann. Also vor allem mit der 10-Millionen-Initiative, die du jetzt gesagt hast. Und dort ist ja die Ausgangslage noch einigermaßen spannend, weil im Unterschied zu 2014, wo wir über die Masseneinwanderungsinitiativen abgestimmt haben, dunkt es mich, hat die Stimmung in der Bevölkerung sich verändert. Also die Wachstumskepsis ist grösser geworden. Das Bevölkerungswachstum ist in diesen 12 Jahren seit dieser Initiative auch stark vorangeschritten. Das merken jetzt ganz viele Leute, gerade in den grossen Städten. Und das widerspiegelt sich auch schon jetzt in den Umfragen. Also es ist eine Initiative, die politisch jetzt schon sehr präsent ist im Bundeshaus, aber offensichtlich auch in der Bevölkerung Meinungen auch schon teilweise gemacht sind. Es ist Stand jetzt schon so, dass 48% von den Befragten von einer Umfrage dieser Initiative würden zustimmen. 41% lehnen sie ab und 11% sind unentschlossen. Das ist ein relativ hoher Wert. Aber wie wir von dir erfahren haben, Philipp, aus deinem Artikel, ist das ja bei einer SVP-Zuwanderungsinitiative etwas, wo ihr, also der SVP, zum Vorteil gereichen könnte.
Es ist übrigens auch bei der Halbierungsinitiative so, dass die SVP im Moment noch die Nase vorn hat. Also es ist nicht nur die SVP, die hinter dieser Initiative steht, sondern auch die Jungfreisinnigen und der Gewerbeverband. Aber dort ist laut der ersten Umfrage so, dass etwa 53% glaube tendenziell dafür sind und etwa 44% dagegen. Da kann man auch gespannt sein, wie sich das entwickelt. Eben, normalerweise geht bei Volksinitiativen Zustimmung schon noch, aber bis zum Abstimmungssonntag. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das wir schon recht lange, recht intensiv diskutiert. Wir haben 2018 über noch Beilage abgestimmt, die die Empfangsgebühren ganz abschaffen wollten. Dort hat es am Schluss ein sehr deutliches Nein gegeben, aber ich habe schon das Gefühl, das Mediennutzungsverhalten hat sich seither noch mal massiv verändert. Das Volksbegehren wird das deutlich weniger radikal wahrgenommen, weil es nur in Anführungszeichen um eine Senkung auf 200 Franken geht. Also dort kann man schon auch sehr gespannt sein, wie sich die Dynamik noch entwickelt.
Ja, und dann gibt es ja noch andere Abstimmungen, die noch anstehen. Also wenn wir von der SVP nochmal ausgehen, Kriminalneutralitätsinitiative wird im Laufe des Jahres auch noch irgendwo durchkommen. Ich glaube, dort sind die Chancen deutlich schlechter von der SVP. Also die Festspiele werden dort vielleicht ein bisschen, die Festspielfreude wird ein bisschen gedämpft. Aber dann gibt es auch noch andere, also eben im März jetzt schon auch die Individualbesteuerung Regierung, die durchkommt und auch noch könnte, je nachdem, wie der Abstimmungskampf dreht und geführt wird, auch noch quasi eine emotionale Debatte werden. Und dann kommt die grosse EU-Debatte im Parlament, wo es um den Lohnschutz sicher auch nochmal gehen wird, stark.
Und
Sparen wird wieder ein ganz grosses Thema sein. Also die Frage, ob wir dann 2027 überhaupt das Budget werden haben oder wenn das Sparpaket jetzt scheitert von der Karin Keller-Sutter, ja, wie es da weitergeht, Bankenregulierung, vielleicht findet man dort endlich mal eine Lösung, obwohl man eher das Gefühl hat, dass da immer noch mehr abgeschwächt und abgeschwächt wird. Also ja, ich glaube, es wird ein interessantes Politjahr.
Das war der politische Ausblick gewesen, aber das geht nicht nur da. Es gibt einen Ausblick, der uns betrifft, uns beim Politbüro. Du, Larissa, du wirst in den nächsten Wochen und Monaten fehlen. Wer in der letzten Folge genau zugelost hat, der weiss, glaube ich, warum.
Ja, danke dir, Philipp, was ich einen blöden Spruch nicht können verkneifen zu den Kosten in einer Schwangerschaft. Merci nochmal für den. Ja, nein, ich bin dann irgendwo außerhalb und zwar nicht in Bern außerhalb, sondern außerhalb von der Politik im Mutterschaftsurlaub und darum ein paar Monate weg. Aber mit ein bisschen Vorlauf vor der Abstimmung von der 10 Millionen Schweiz bin ich dann wieder da.
Also erstens, Entschuldigung, dass ich etwas gesagt habe. Zweitens, viel Vergnügen. Und drittens, komm bitte bald zurück. In der Zwischenzeit haben wir Ersatz organisiert, besser gesagt Ergänzung. Er ist vorhin hier ins Studio reingeschlichen, es hat niemand gemerkt. Hoi Mario.
Salut zusammen.
Mario, wer bist du?
Ich leite das Ressort Politik und Wirtschaft hier bei der Redaktion Tamedia. Ich bin seit 15 Jahren im Haus. Viele kennen mich schon von anderen Apropos-Folgen. Ich habe als Volontär angefangen, bin lange am Recherchedesk gewesen. Wir sagen, das Spass ist halber Guslis. Und seit einiger Zeit auch vermehrt im Politjournalismus aktiv.
Auf was freust du dich nächstes Jahr? Politisch, im Politbüro vielleicht?
Ja, also ich finde jetzt erstmal den 8. März, das ist eine riesige Kiste. Ich organisiere die Abstimmungsberichterstattung für den 8. März und es gibt mehrere Riesenbrücken nächstes Jahr, das ist der erste. Und auf das freue ich mich sehr, auf die Debatte.
An die anderen gefragt noch, auf was soll ich Mario einstellen jetzt in der kommenden Zeit, wenn er neu im Politbüro ist, auf was muss er aufpassen, was sie beachten.
Ich überlege dir aber schon mal präventiv ein paar Konter auf dem Philipp seine Sprüche, weil sie werden kommen, sehr schnell.
Das kenne ich aus dem Apropos.
Ich sage nichts.
Ich glaube, du kannst dich einfach freuen auf die lebhaften Diskussionen mit uns und musst gar keine Angst haben.
Auf das freue ich mich sehr. Ich kenne euch ja auch schon sonst aus der Redaktion und wir haben ab und zu mal einen Fight oder einen guten Austausch.
Ja, ich glaube, wir wissen ja selber noch nicht ganz, auf was wir uns müssen einstellen im nächsten Jahr. Aber schön bist du dabei, Mario. Willkommen an Bord. 8. März und alles, was da noch kommt, auf das dürfen wir gespannt sein. Und das wird vielleicht auch der ein oder andere Clean Fight da bei uns in der Runde abwerfen.
Besonders freuen darf man sich auch auf Fabian seine historischen Anekdoten. Ich kann an dieser Stelle noch sagen, dass die immer ein Highlight für mich sind.
Auf jeden Fall herzlich willkommen, Mario. Bis bald, Larissa. Das war es, unser Rückblick auf das Politjahr 2025. Die Folge vom Politbüro hat noch aufwendet. Produziert mit Geschwätz haben recht viele Leute das Mal. Jacqueline Büchli, Larissa Rhein, am Schluss der Mario Stäublet, Fabian Renz und Raffaella Birrer. Bis bald. Tschüss zusammen. Habt's gut.
Tschüss zusammen. Alles Gute, Larissa.
Danke. Tschüss zusammen.
Ade zusammen.
Ciao miteinander.
Ciao miteinander.